Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich merke mehr und mehr, dass Gerechtigkeit einer der kritischen Erfolgsfaktoren in Unternehmen ist. Jede kleine Ungerechtigkeit prägt unsere Unternehmenskultur. Gerechtigkeit bedeutet nicht, ja, wir haben uns alle lieb. Gerechtigkeit bedeutet, wir nehmen uns gegenseitig ernst.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Jetzt auch wieder ein Schlaglichtinterview und zwar ein Schlaglichtinterview mit Frank Müller. Er wird gleich einen RHI-Talk 2025 halten. Das Thema des wissenschaftlichen Symposiums ist Perspektivengerechtigkeit. Und jetzt meine Frage, was hat ein Ökonom eigentlich dazu beizutragen zur Gerechtigkeit? Frank Müller, herzlich willkommen. Sagen Sie doch mal, was hat Sie motiviert, hier mitzumachen?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Was hat mich dazu motiviert? Tatsächlich die Erfahrungen aus meinem Berufsleben. Die Geschichten, die ich erzählen werde, sind alles echte Geschichten. Und die haben mich dann im Laufe der Zeit auch tatsächlich aus der Zahlen- und Paragraphenwelt geholt und in Richtung Personal- und Organisationsentwicklung getragen. Und heute beschäftige ich mich nicht nur an der FOM-Hochschule mit dem Thema Gerechtigkeit in Organisationen, sondern auch als Unternehmensberater und Interimsmanager. Und man merkt, also ich merke mehr und mehr, dass Gerechtigkeit einer der kritischen Erfolgsfaktoren in Unternehmen ist.
Ja, das macht nämlich Ihren Talk zu einem ganz besonderen, denn Sie, sag ich jetzt mal, machen mit Ihrem Berufsleben den Spagat zwischen Wissenschaft und Praxis. Das heißt, Sie sind immer im Betrieb zu finden, aber gleichzeitig auch dabei, die Lehre voranzubringen. Also das ist was ganz Besonderes, oder?
Also tatsächlich ist es so, ich habe das häufig, dass ich, wenn ich abends um 18 Uhr meine Vorlesung beginne, direkt aus dem Unternehmen komme und dann Beispiele live aus der Praxis quasi berichte. Und das macht natürlich den Unterricht viel spannender, als wenn man nur Theorien, Konzepte und Modelle erläutert und rüberbringt. Und es ist aber, denke ich, auch wichtig, gerade auch in den Wirtschaftswissenschaften nicht nur Theorien und Modelle eben zu vermitteln, sondern das wahre Leben in den Unternehmen zu vermitteln.
Das wahre Leben, das ist ein total guter Stichpunkt für mich. Ich habe eine Aufgabe für Sie. Und ich muss das so halten, damit hier die Tonqualität auch bei uns im Podcast-Studio stimmt. Aber ich mache mal so. Also, die Gerechtigkeit, an der ist was anderes als an der Gerechtigkeit, die wir oft oder Justitia vor Augen haben. Aber in dem Umschlag steckt was drin. Und Herr Müller, ich tue das jetzt hier auf den Tisch. Ich breite es vor uns, zwischen uns aus. Gehe hier kurz weg. Und jetzt, Herr Müller, verteilen Sie doch mal gerecht zwischen uns beiden.
Also gerecht würde ich die Sache tatsächlich so verteilen. Zwischen uns beiden.
Zwischen uns beiden? Sie geben mir alles.
Ich gebe Ihnen alles. Hintergrund ist der, wenn Sie meinen Körperbau sehen, dann werden Sie feststellen, dass ich die Duplos und Kinderriegel und Haribos alle schon gegessen habe. Und deswegen sind die ganz klar Ihre.
Da war mehr in der Tüte sozusagen. Okay, aber so will ich es nicht stehen lassen, denn hier ganz das Motto, be kind to others, weil ich glaube, dass Kindness, Freundlichkeit wirklich auch ein wesentlicher Aspekt damit ist, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir Gerechtigkeit als Tugend verstehen und wie sie unser Verhalten bestimmt, dann ich bin kind with others. Was hätten Sie denn lieber gerne? Die Hälfte kriegen Sie von mir.
Also ich denke, ich würde tatsächlich eine Tüte Gummibärchen nehmen. Die werde ich später dann auch brauchen. Ein bisschen Nervennahrung vor dem Vortrag.
Ja, okay. Genau. Passen Sie auf. Sie kriegen alle drei Gummibärchen. Und ich habe heute Morgen noch gelernt, Sie kriegen noch was drauf von mir. Sie bekommen auch noch Kinderriegel und Duplo. Und das ist echt gut, weil ich bin gar nicht so ein Schokofreund, aber die gönne ich Ihnen von Herzen. Sie freuen sich auf den Talk heute Abend. Sie brauchen auch die Nervennahrung, das verstehe ich. Gab es denn irgendwas, wo Sie gesagt haben, das hat mich echt gechallenged, obwohl ich so oft vor Leuten spreche und mit anderen? Ist so ein RHI-Talk nochmal was Besonderes?
Es ist absolut was Besonderes, weil im Unterricht ist es so, da weiß man eigentlich ganz genau, was man erzählt und man freestylt und es funktioniert und wenn man sich mal verplappert oder den Faden verliert vor lauter Beispielen, was bei mir tatsächlich ab und zu vorkommt, dann ist es nicht so schlimm. Die Studenten verzeihen einem das, aber wenn man recorded wird und es gibt keinen Schnitt, dann möchte man sowas natürlich vermeiden. Und ich weiß, dass die Aufzeichnungen dann auf der Homepage des RHI und im YouTube dann verfügbar sein werden. Und da ist man dann schon besonders nervös. Also das ist heute auch ein Tag, an dem ich weiche Knie habe, wenn ich ehrlich bin.
Ich drücke ganz fest Daumen, wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei Ihrem Talk. Genießen Sie die Bühne für sich und Ihnen anderen allen wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt der Talk von Frank Müller.
Vor 20 Jahren, ich sitze mit meinen drei Kollegen im Büro und mein Telefon klingelt. Es ist der Personalleiter. Herr Müller, ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Wir haben Sie in unserem Talentförderprogramm aufgenommen. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Wie komme ich denn zu der Ehre? Naja, Herr Müller, Sie sind ja schon seit einem Jahr bei uns im Unternehmen. Ja, genau. Und noch nicht länger als 5 Jahre. Ja, tatsächlich, ja. Und Sie haben studiert. Ja, hab ich. Ja, das sind unsere Kriterien. Herzlichen Glückwunsch. Sie können sich vorstellen, ich war ziemlich enttäuscht. Ich hätte mir eine andere Begründung erhofft. Die kam aber nicht. Aber nicht nur ich war enttäuscht, auch meine Kollegin, die mir gegenüber saß, die leider schon länger als 5 Jahre im Unternehmen war und nicht studiert hat, aber uns Studierte fachlich alle lockerflockig in die Tasche gesteckt hat. Sie war das eigentliche Talent, wurde aber nicht berücksichtigt. Ist das gerecht? Ein anderes Beispiel, ein anderes Unternehmen. Ein Mitarbeiter ist dafür bekannt, dass er immer wieder beim Chef auf der Matte steht. Man würde sagen, er sucht FaceTime. Er erklärt dem Chef, wie wichtig seine Arbeit ist, wie viel Arbeit er hat und wie komplex und dass nur er das erledigen kann. Und eines Tages fragt der Mitarbeiter seinen Abteilungsleiter nach einer Gehaltserhöhung. Der Abteilungsleiter, genervt, sagt, ja, okay, dann gebe ich sie dir halt. Natürlich haben das die anderen Kollegen auch mitbekommen und sind stocksauer. Warum? Sie leisten dieselbe Arbeit, die Arbeit hat denselben Anspruch und ist genauso wichtig, aber sie arbeiten eben im Stillen und leise, aber verlässlich und gehen leer aus. Ist das gerecht? Ein drittes Unternehmen. Es gibt die Position eines Abteilungsleiters zu besetzen. Es gibt aber keine interne Stellenausschreibung, es gibt auch kein Auswahlverfahren, aber trotzdem hat man jemanden für diese Position gefunden, nämlich den Neffen des Geschäftsführers. Ist das gerecht? Es sind übrigens alles echte Geschichten. Wäre es nicht schön, wir hätten Talentförderprogramme mit konsistenten und sinnvollen Kriterien, die allen Mitarbeitern bekannt sind, sodass jeder die gleiche Chance hat, sich auf so ein Talentförderprogramm zu bewerben? Und wäre es nicht toll, wenn wir Gehälter im Unternehmen nach Leistung, also gerecht, verteilen und nicht nach Lautstärke? Und wäre es auch nicht toll, wenn die Stellenbesetzung nicht vom Verwandtschaftsgrad, sondern von echter persönlicher und fachlicher Qualifikation abhinge? Natürlich wäre schön, aber in der unternehmerischen Realität schaut es eben manchmal anders aus. Diese drei Beispiele, wie gesagt, echte Geschichten, haben natürlich die Ungerechtigkeit gemein. Aber die drei Geschichten vereinbaren oder vereinigen noch eine Sache, und zwar den Schmusekurs, den die Führungskräfte hier fahren. Was passiert, wenn Mitarbeiter Ungerechtigkeit im Unternehmen erleben? Sie erinnern sich an das Talentförderprogramm. Ich war im ersten Moment enttäuscht. Ich habe mir was anderes erwartet. Wenn ich noch mehr Ungerechtigkeitserfahrungen mache, bin ich irgendwann mal demotiviert. Irgendwann unterschreibe ich meine innerliche Kündigung. Und irgendwann verliert das Unternehmen einen Mitarbeiter. Und Sie wissen, die besten Mitarbeiter gehen immer zuerst. Aber damit auch nicht genug. Denn häufig ist es so, dass eine Ungerechtigkeit eine andere Ungerechtigkeit legitimiert oder provoziert. Man spricht in der Wissenschaft von sogenannten Spillover-Effekten, also quasi Überschwappungseffekte, wenn man so will. Weil wenn ich sehe, der da drüben geht ungerecht mit mir um, naja, dann bin ich auch ungerecht zu ihm. Man spricht auch von der Reziprozität. Wie du mir, so ich dir. Aber wenn ich sehe, die eine Abteilung da hinten, die sind total unfair gegenüber den anderen Abteilungen. Naja, gut, dann fahren wir eben auch andere Bandagen auf. Und so passiert es, dass sich Ungerechtigkeit, wenn man nichts dagegen tut, so langsam Schritt für Schritt in der Unternehmenskultur etabliert und im schlimmsten Fall manifestiert. Sie kennen das Axiom von Paul Watzlawick, also ein Axiom, so ein unumstößliches Gesetz, das sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also auch wenn ich schweige, gebe ich irgendwelche Informationen von mir bekannt. Bezogen auf die Unternehmenskultur würde es bedeuten, ein Unternehmen kann nicht nicht Kultur. Was so viel bedeutet wie, jede kleine Ungerechtigkeit prägt unsere Unternehmenskultur. Und an der Stelle fällt mir Gerd Hofstede ein, niederländischer Kulturforscher, der gesagt hat, was bei einem Menschen die Persönlichkeit ist, ist bei einem Unternehmen die Kultur. Und möchte ich denn in meinem Freundeskreis jemanden mit so einer ungerechtigkeitsgeprägten Persönlichkeit in meinem Freundeskreis haben? Nee, mit Sicherheit nicht. Genauso ist es aber auch, wenn wir Gerechtigkeit wirklich leben im Unternehmen. Wenn ich Gerechtigkeitserfahrungen mache, dann bin ich eben nicht enttäuscht, nicht demotiviert, ich kündige nicht innerlich und ich kündige auch in Wirklichkeit nicht. Und wenn ich spüre, das Unternehmen, die Organisation, für die ich tätig bin, die meint es mit der Gerechtigkeit wirklich ernst und sie haben Programme und Initiativen und sie kümmern sich darum, dann kann es passieren, dass Gerechtigkeit nicht nur ein Hygienefaktor ist, sondern dass es ein echter Motivator wird. Man sagt, Mitarbeiter, die Gerechtigkeit wirklich spüren und erleben können im Unternehmen, entwickeln ein sogenanntes Organizational Citizenship Behavior. Das ist quasi ein Verhalten, das förderlich für das Unternehmen ist, das aber nicht irgendwie Vertragsbestandteil ist, sondern das geht deutlich darüber hinaus. Das ist sowas wie Motivation, Fleiß, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, Gewissenhaftigkeit. Das kann provoziert werden, wenn Mitarbeiter im Unternehmen Gerechtigkeit erleben. Und Sie können sich vorstellen, dass wiederum, wie bei den negativen Spillover-Effekten, gibt es auch positive Spillover-Effekte. Auch das manifestiert sich Schritt für Schritt in der Unternehmenskultur. Der positive Effekt ist, die Mitarbeiter reden untereinander, berichten positive Geschichten. Sie reden aber natürlich auch mit ihren Bekannten und Freunden und das Unternehmen bekommt sukzessive ein positives Arbeitgeber-Image. Und Zanini hat in dem Buch Humanocracy geschrieben, dass Vertrauen und Gerechtigkeit die wichtigsten Voraussetzungen sind für organisationale und unternehmerische Resilienz. Und gerade in den heutigen Zeiten mit ständigen Veränderungen und schwierigen Marktlagen ist es gut, wenn wir Organisationen haben, die resilient sind, bei denen man sich auf die Mitarbeiter verlassen können, die nicht gleich beim ersten Gegenwind das Unternehmen verlassen. Und ich sehe gerade bei dem deutschen Mittelstand da eine sehr große Chance, weil mit den typischerweise flachen Hierarchien und den kurzen Kommunikationswegen haben sie eigentlich beste Voraussetzungen, um Gerechtigkeit spürbar und erlebbar zu machen und somit eben in der Unternehmenskultur zu manifestieren. Jetzt ist die Frage, ja schön, wir verstehen das, aber wie konkret mache ich das jetzt tatsächlich? Und lassen Sie mich an der Stelle Ihnen einen Tipp geben, und zwar das sogenannte Gerechtigkeitsradar. Das Gerechtigkeitsradar ist eine kleine, bescheidene Technik, mit der Sie Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten in Ihrer Organisation erstmal identifizieren können, lokalisieren, charakterisieren und dann entsprechend ihrer Bedeutung auch priorisieren können. Insbesondere, wenn Sie sehen, oh, da müssen wir was machen. Ich erzähle Ihnen ganz kurz, wie das Gerechtigkeitsradar aufgebaut ist. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Koordinatensystem mit zwei Achsen. Die eine Achse beschreibt die organisationalen Ebenen. Die individuelle Ebene, die interindividuelle Ebene, also quasi zwei Individuen, die Gruppenebene, die Intergruppenebene und dann die Gesamtorganisationsebene. Und wenn Sie wollen, können Sie sogar noch eine Ebene aufsatteln, die externe Ebene, und die beschäftigt sich dann eben damit, wie gerecht gehen wir eigentlich mit Externen um, also zum Beispiel den Lieferanten oder unseren Kunden, unseren Wettbewerbern, der Gesellschaft, der Umwelt. Also Sie merken, das klingt schon so ein bisschen nach den ESG-Richtlinien und Corporate Social Responsibility, und genau in die Richtung soll es auch gehen. Das ist die eine Achse. Die andere Achse besteht allen voran aus Kolkits sogenannten Gerechtigkeitsdimensionen. Die erste Dimension ist die sogenannte Verteilungsgerechtigkeit. Die beschäftigt sich mit der Frage, werden denn Ressourcen im Unternehmen, wie zum Beispiel auch Gehälter, Aufstiegschancen, gerecht im Unternehmen verteilt. Beschließt aber auch das gerechte Verteilen von Arbeit, also von Arbeitsaufwand quasi, auch mit ein. Die nächste Gerechtigkeitsdimension ist die sogenannte Verfahrensgerechtigkeit. Die beschäftigt sich mit der Frage, ob denn unsere Entscheidungsprozesse vernünftige Kriterien, konsistente Kriterien hat. Sie erinnern sich an die Kriterien für das Talentförderprogramm, die waren nicht wirklich sinnhaft und auch nicht wirklich konsistent. Und genau damit beschäftigt sich die Verfahrensgerechtigkeit. Dann gibt es die interaktionale Gerechtigkeit. Die stellt die Frage, ob wir denn wertschätzend miteinander umgehen. Also Führungskräfte mit den Mitarbeitern, Mitarbeiter untereinander, Führungskräfte untereinander. Die nächste Dimension ist die sogenannte Informationsgerechtigkeit. Die spielt insbesondere bei Change-Projekten, also bei Veränderungsprojekten im Unternehmen, eine Rolle. Und da wird die Frage gestellt, stellen wir denn unseren Mitarbeitern, unseren Kollegen die nötigen Informationen vollständig und auch zur richtigen Zeit, also nicht verspätet, ja, und auch wahr zur Verfügung. Oder flunkern wir ein bisschen, oder wir lügen vielleicht sogar, oder wir filtern die Informationen, oder im schlimmsten Fall geben wir sie gar nicht weiter. Das ist die Informationsgerechtigkeit. Es gibt noch eine fünfte, die kulturelle Gerechtigkeit, und die beschäftigt sich, wie der Begriff schon hergibt, mit dem wertschätzenden Umgang mit Vielfalt oder, wie man heute sagt, Diversität. Also spielt denn zum Beispiel der Geschlechterunterschied oder Generationenunterschied oder der Unterschied hinsichtlich der kulturellen Herkunft, spielt der eine Rolle, und lassen sich basierend darauf Ungerechtigkeiten identifizieren. Und so haben Sie quasi am Ende eine schöne, große Matrix und können, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese identifizierten Gerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten schön systematisch darstellen und entsprechend Initiativen ergreifen, um das Gerechtigkeitslevel in Ihrer Organisation zu optimieren. Gut, das ist jetzt eine schöne, einfache Technik. Es gibt noch viele weitere Tools. Ich werde Sie aber nicht mit den weiteren Tools langweilen. Aber lassen Sie mich sagen, wenn Sie sich der Gerechtigkeit im Unternehmen widmen, werden Sie merken, dass es harte Arbeit ist. Harte Arbeit, denn Sie werden damit rechnen müssen, dass Sie einen Haufen Gegenwind bekommen, dass Sie Widersprüche aushalten müssen, dass Sie sich mit Zielkonflikten auseinandersetzen müssen und dass Sie vor allem auch angefeindet werden. Aber am Ende lohnt sich diese Arbeit. Am Ende lohnt sich diese Arbeit trotz des vielen Gegenwindes. Lassen Sie mich zusammenfassen. Erstens, Gerechtigkeit ist kein Luxus, den man sich erstmal leisten können muss. Gerechtigkeit ist vielmehr eine organisationale und auch eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Zweitens, wenn Sie es ernst meinen mit Gerechtigkeitsarbeit, Sie wissen, es gibt Tools und Ansätze und Theorien und Forschung dazu, die können Sie als Basis nehmen. Und drittens, ganz wichtig, Gerechtigkeit bedeutet nicht, ja, wir haben uns alle lieb. Gerechtigkeit bedeutet, wir nehmen uns gegenseitig ernst. Und jetzt mögen Sie denken, Gott, also jetzt habe ich schon so viel Ungerechtigkeit in meiner Organisation gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und erlauben Sie mir, dass ich auf den Roman Momo zu sprechen komme. Viele von Ihnen werden Michael Endes Roman kennen. Und vielleicht können Sie sich erinnern an die Szene, in der Momo und Beppo Straßenkehrer über die lange Straße, die Beppo heute zu kehren hat, unterhalten. Und Momo sagt, ist das nicht frustrierend, wenn du da diese große, lange Straße vor dir hast? Und Beppo sagt, ja, eigentlich schon. Aber ich habe gelernt, mich einfach nur auf den nächsten Besenstrich zu konzentrieren. Und wenn Sie morgen wieder in Ihr Unternehmen gehen, dann machen Sie vielleicht einen Besenstrich. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!